Deutschlandfunk Kultur Freispiel.
Menschen von übermorgen, würden sie sich mögen ohne Ellenbögen? Oder bleiben sie in einvernehmlicher Abscheu, kleinlaut und kalt am Gehalt festgekrallt, wie parfümierte Staubfänger im Amt für angewandte Arroganz, scheinselbstständig im Starkregen, langsam eins werdend, zwar entzückt vom Verrückten, doch nur mit Katalogen bestückt. Euer Katalog, log! Wir taumeln zwischen Hysterie und Topfpflanzen. Wir wanken zwischen Wischtelefon und Apokalypse. Konzentriert euch!
Ja, herzlich willkommen zur Kurzstrecke 87. Wir hören heute Pastor Leumund. Da haben wir schon eine erste Wurfsendung gehört eben. Dann hören wir Rauschgeschichten, alltägliche Ausrufe und Sprüche und ein essayistisches Mini-Hörspiel zum Thema Fußball. Hier im Studio sind versammelt Barbara Gerland vom Freispiel,
Ingo Kottkamp vom Feature,
Julia Thieke von der Wurfsendung
und Markus Gammel von der Klangkunst, der gleich einsteigt mit dem ersten Stück. Es geht um Einwürfe, die man beim Reden so von sich gibt, ohne es womöglich zu merken, die oft viel Wirkung haben, aber wenn man die Sprache darauf reduziert, wird was anderes draus. Viel Spaß mit Hip Hip Oh Nee von Frank Schültke und Matthias Duderstadt.
Hip Hip Oh Nee. Huhu. Auwei.
Ei. Gibt's doch nicht. Mensch, Meier.
Aber echt.
Junge, Junge. Voll krass. Oh, Junge.
Oh nee.
Großer Gott. Alter Schwede. Ist ja gut.
Hä?
Ist doch gut.
Ach so.
Hups!
Hui!
Zack!
Nee!
Wow!
Au!
Ja!
Geil!
Boah!
Hip, Höp. Oh nee. Auwei.
Hep, hep.
Oh, nee.
Hurra!
Aha.
Hoppla!
Herrje.
Yippie!
Oh, je, nee, nee. Geht's noch? Nee. Pa. Mist, verdammt, Scheiß. Bäh. Quark. Nee. Geil.
Das war Hip Hip Oh Nee von Frank Schültke und Matthias Duderstadt.
Ja, ein ziemlich unterschiedliches Sammelsurium, also einmal so klassische Interjektionen, dann so Sprüche, Floskeln, zwischendurch auch so eine Strecke mit so Comic-Soundwords. Interessant fand ich eigentlich vor allem die musikalische Umsetzung, weil das ja irgendwie so ein Jazzy-Track war, der die ganze Zeit so kurz davor ist, loszugehen, es aber nicht so richtig tut. Und das passt dann ja, also weil mit solchen Sprüchen hält man ja die Kommunikationsbereitschaft aufrecht, ohne sie wirklich schon zu führen.
Ich fand eben auch besonders, ich hatte erwartet, es kommt vielleicht eine Collage von O-Tönen, wo man diese Interjektion rausnimmt. Und ich fand es eben toll, dass sozusagen überlegt wurde, was sind solche Wörter und wie inszenieren wir die denn? Und das hat so was lässig Unterspanntes und manchmal Slapstick-artiges. Und das fand ich eben überraschend, dass sozusagen diese Wörter selbst inszeniert und gesprochen wurden und eben nicht zusammengesetzt einfach.
Ja, es geht den Autoren erklärtermaßen darum zu zeigen, was eben solche Kommunikation beinhaltet und auch nicht. Also sie beschreiben das wie eine Situation, wo man jemand über die Schulter schaut, der etwas beobachtet. Und man kriegt also nur was Vermitteltes mit und gleichzeitig hat man die Situation verstellt sozusagen. Man muss sich vorstellen, was geht da eigentlich gerade ab und steht förmlich immer wieder vor der Wand. Und das hat aber seinen eigenen Witz natürlich.
Seinen eigenen Witz haben natürlich wie immer auch oder wie häufig die Wurfsendung. Auch hier wird Sprache zerlegt, allerdings auf eine ganz andere Art. Wir haben schon eine erste Wurfsendung gehört. Bevor ich etwas sage, möchte ich eine zweite gleich anschließen.
Yeah. Aha. Wer will mir was, wenn ich in jede Ecke pass? Und was ist der Sinn, wenn ich bald ausgestorben bin? Wie kriegt man Brot, sind alle Bäcker morgen tot? Und wo ist der Osten, wenn Pirogen Dollar kosten? Wozu hast du Lust, wenn du Kapitalist musst? Wie lang machst du weiter, wenn du weißt, du hast noch einen Termin? Mit einer Flasche Medizin, wozu diese Fantasien? Hab ich zu laut geschrien oder wo ist meine Stimme? Heute ist es modern, vor sich hin zu modern. Heute ist es modern, vor sich hin zu modern. Es ist verrückt, normal zu sein. Es ist zu spät, pünktlich zu sein. Es ist albern, ernst zu bleiben.
Das war die Stimme von Pastor Leumund zu der Musik von Mitte Kill. Und die beiden haben letztes Jahr ein Album rausgebracht, das Konzentriert euch hört. Das war auch unser Aufruf zum Anfang dieser Kurzstrecke, Konzentriert euch. Und mir hat das so gut gefallen und ich habe die live gesehen, dass ich dachte, das hat wirklich auch Wurfsendungspotenzial. Und so bin ich dann auf die beiden zugegangen und habe sie gebeten, Minisongs zu machen. Und rausgekommen sind 13 Sommerhits. Sie heißen Druckwellensittiche. Das ist eine der Wortkreationen von Pastor Leumund. Sind ab sofort im Programm zu hören und online. Und ich hänge erstmal noch eine zweite dran.
Wackelt der Tisch und es dröhnt im Ohr und die Tapete fällt von der Wand. Reißt das Fenster auf, atme tief ein, denn was jetzt kommt, sprengt deinen Verstand. Zittert die Luft, die Wolken reißen auf und du hörst ein Megafon. Reiß dich zusammen, denn es nähert sich eine bedrohliche Sensation. Hier kommt der Schmetterling aus Beton. Er fliegt mit dir davon. Hoch über deiner Stadt, weil er dich gern hat.
Ja, schön. Im Vorgespräch hast du gesagt, er ist der Dada-Pastor. Oder so nennt er sich, oder so versteht er sich. Also beim ersten der drei hörte ich sehr deutlich den Pastor, bei den anderen beiden mehr das Dada.
Naja, das macht dann zusammen den Dada-Pastor. Vielleicht also Jan Theiler, so ist sein bürgerlicher Name, hat in den 90ern bereits pastorale Performances gemacht in der Berliner Kulturszene und ist gleichzeitig eben in seinen Texten häufig dadaistisch und hat auch sich stark engagiert in Zürich eine Weile bei dem Club Voltaire. Und auch jetzt tritt er noch auf, predigend sozusagen mit diesen Texten. Er ist aber poppiger geworden. Diese Zusammenarbeit mit Friedrich Greiling fand ich eben sehr interessant und beide haben auch schon in anderen Konstellationen an Wurfsendungen gearbeitet. Friedrich Greiling macht zum Beispiel Theatermusik für Turbo Pascal, die auch schon Wurfsendungen und auch längere Hörspiele gemacht haben. Und Pastor Leumund als Jan Theiler schreibt gemeinsam mit anderen auch Wurfsendungen und inszeniert sie. Und ich fand eben diese Kombination sehr interessant und diese Schallplatte, die in dieser Zusammenarbeit entstanden ist.
Er hat in den 90er Jahren auch mal fürs Freispiel eine Radioshow gemacht. Die hat auch sämtliche Konventionen gesprengt, kann ich sagen.
Das kann ich mir gut vorstellen. Die neuen Wurfsendungen versuchen also auch, sämtliche Konventionen zu sprengen. Eine letzte für heute habe ich mitgebracht. Sie heißt Versteckte Effekte.
Sie versteckten sich hinter psychedelischen Effekten. Sie checkten nicht, dass sie die Umgebung nur verdreckten. Sie leckten Nektar wie Insekten und wurden später Architekten.
geschwänzten Tendenzen, die an Dekadenzen grenzten. Attention, attention, an den Grenzen sterben Menschen. Sie glänzten nicht mit Abstinenz, denn sie ergänzten das Dancen mit Essenzen.
Ja, Thema und Stimmung dieser letzten Wurfsendung führen geradezu perfekt auf den Feature-Beitrag hin, den ich heute vorstellen darf. Er entstand wie immer mal wieder in der Kurzstrecke im Rahmen eines Workshops oder Seminars, der an der, ich glaube, Leuphana-Universität in Lüneburg durch meine Kollegin Mareike Mage vom RBB, dort auch Feature-Redakteurin, gehalten wurde. Da wurde Feature vermittelt und Feature ausprobiert und Feature ist oft Geschichten erzählen. Und hier hören wir Rauschgeschichten von Philipp Luca Seifert und Jonna Bevernitz.
Genau, und das war ungefähr in der, ich glaube, in der 11. Klasse. Da war eben diese Party so. Und auf der Party selbst war es dann so, dass Benny, ein guter Freund von mir, mit einem Mädel was hatte, das eigentlich aber mit einem anderen Typen da war. So. Und das war ein relativer Aslak so. Und dann hatte der seine Jungs auch dabei und hat dann den Benny angestresst.
Wir saßen im Auto, wir haben zusammen gearbeitet, kannten uns gerade einen halben Tag, haben aber eigentlich auch nicht wirklich was miteinander zu tun gehabt. Und ich habe mich vorher so ein bisschen mit ihm unterhalten und dachte, das ist doch ja ganz nett und irgendwie auch ganz lustig.
In Hamburg in der Nähe sind halt viele Open-Air-Veranstaltungen. Also man hat Menschen, die einen nicht verurteilen und Türsteher, die einen nicht durchsuchen. Also diese Partys sind quasi schon sehr akzeptierend aufgebaut und es geht bei vielen Leuten, die diese Partys besuchen, auch um innere Reisen und Selbsterkenntnis und natürlich auch um Spaß, ein bisschen nihilistisches Sein einfach.
Ich hatte zum Beispiel auch einmal Erlebnis, das ist schon ziemlich lange her, da war ich so Anfang 20 und bin ich in den Zug gestiegen und wollte nach München fahren. Damals habe ich noch in einer anderen Stadt gewohnt, in Süddeutschland. Und bin in den Zug eingestiegen und habe da jemanden sitzen sehen und habe mir gedacht, okay, krass, mit ihm will ich jetzt sofort Sex haben.
Dann hat die Fusion angefangen und ich war langsam drin in der Thematik. Der Zeltplatz stand und dann kamen auch Leute vorbei, die dafür gesorgt haben, dass jeder im Camp auch alles das hatte, was er an dem Wochenende haben wollte.
Dann sind wir zusammen mit einem Kollegen von dem Arbeitsort wieder zurück in die Stadt gefahren und mein damals noch nicht Freund saß vorne auf dem Beifahrersitz und ich saß hinten auf der Rückbank. Und wir haben uns irgendwie so ganz ungezwungen alle zu dritt unterhalten und irgendwann hat sich mein Freund, damals also noch nicht Freund, zurück umgedreht, um mir irgendwas zu sagen.
Und Benny war auch so, ich habe gar nichts gemacht und so. Und ich habe gesagt, Benny, halt's Maul, entschuldige dich einfach bei ihm so, der macht dich sonst platt und das will hier keiner, keiner will den Stress irgendwie und so. Und Benny meinte aber so, ja, nee, okay, er geht mit raus und so. Und dann habe ich gesagt, okay, dann gehe ich halt mit raus und gucke mir das halt an.
Hat die Reise angefangen. Das war also so wie das Bild der Fusion, ein Raketenstart. Also T minus und alle Leute haben angefangen, sich zu bewegen. Und
so, und dann ist Benny mit dem Typen dorthin. Hat kurz diskutiert und nach ein, zwei Minuten hat er ihm eine gegeben und Benny lag auf dem Boden.
Und in dem Moment hatte ich wirklich so das Gefühl, die Sitzbank geht auf und ich falle in so ein Loch. Aber das war so ein, das klingt jetzt total negativ, weil man damit irgendwie was Negatives assoziiert, aber das war so ein körperliches Gefühl, dass ich einfach das Gefühl hatte, alle meine Körperreaktionen sind nicht mehr kontrollierbar.
Marcel und ich sind dann eben dorthin gerannt und haben uns halt halt reingestürzt und haben halt angefangen, auf die Leute einzuschlagen und irgendwie versucht, da dazwischen zu gehen. So. Und jeder von uns hat irgendwie aus dem Lauf einen erstmal umgeklatscht. Und
dann war jeder genau in dem Zustand, den er auf diesem Event haben wollte.
Aber das konnte ich dem natürlich nicht sagen. Ich meine, du kannst ja nicht einfach zu jemandem hingehen und sagen, hi, willst du vielleicht mit mir schlafen? Und mir ist total heiß geworden. Und dann habe ich sofort auch das sozusagen versucht zu reflektieren und habe mir gedacht, hä, was ist denn jetzt los? Warum fange ich jetzt so an zu schwitzen? Und wieso habe ich das Gefühl, die Rückbank geht irgendwie auf? Und wieso habe ich das Gefühl, ich falle gerade irgendwie in so ein Loch? Und wer ist das überhaupt? Ich kenne den doch gar nicht und so. Und dann habe ich irgendwie versucht, das so zu regulieren, hat überhaupt nicht gut funktioniert. Und dann hat er mir irgendwie seine Nummer gegeben. Und das Geile war, er hat mich überhaupt nicht interessiert. Also der hat mich als Mensch, ich kannte den gar nicht, aber das ging mir, das war wirklich sehr faszinierend. Ich habe mich einfach nur so richtig krass körperlich zu dem hingezogen gefühlt. Und ich wollte den gar nicht kennenlernen oder ich wollte auch keine Beziehung mit ihm haben. Also ich wollte halt echt mit ihm Sex haben. Am nächsten Tag haben wir nochmal miteinander zusammengearbeitet. Und da bin ich morgens aufgestanden und der Mensch, den ich jetzt dem Tag davor quasi zum ersten Mal in meinem Leben getroffen habe, war dann halt irgendwie der Grund dafür, dass ich irgendwie dann mir überlegt habe, okay, wenn ich den jetzt sehe, was sage ich dann zu dem oder wie verhalte ich mich dann? Und dann habe ich aber ständig auch immer das so darüber nachgedacht und habe so gedacht, hä, wieso denkst du denn jetzt so? Was ist doch ein wildfremder Mensch so? Aber ich wusste irgendwie in dem Moment, als er sich da umgedreht hat und was zu mir gesagt hat, ich weiß auch heute überhaupt nicht mehr, was das war, dass ich gedacht habe, okay, den Mann, mit dem will ich mein Leben verbringen. Und ich weiß, dass das total absurd ist, weil es macht überhaupt keinen Sinn. Aber das Gefühl war einfach so stark.
Die Sachen, die ich dort am liebsten benutze, sind eigentlich mehr so die Upper, also so eine Kombination aus ein bisschen Pep und Ecstasy, MDMA. Das sind so die Sachen, mit denen ich am liebsten experimentiert habe, weil sie mich geöffnet haben. Also jetzt MDMA macht einfach nur auf und neugierig, so die Augen werden nicht umsonst weiter. So, du bist halt einfach richtig neugierig auf deine Umwelt und auf deine Mitmenschen.
Aber ich war dann praktisch schon so in meinem Film und in meinem Tunnelblick und in meiner 180%, jetzt es geht einfach nur noch auf Vollgas, alle irgendwie zerstören sozusagen, dass ich dann zweimal noch von der Seite sozusagen an seinen Kopf getreten habe, als er schon auf dem Boden lag.
Dann sind wir irgendwann nach Hause und haben dann angefangen, irgendwie ein bisschen Raki zu trinken und hatten dann einfach mal den ultra krassen Sex in dem seiner ganzen Wohnung. Und da habe ich so gemerkt, okay, das ist mir zu krass.
Es ist ein Spektakel, eine unglaublich angenehme Reizüberflutung, von der man einfach überwältigt ist. Ich habe angefangen zu tanzen und es war eng und ich habe angefangen sehr exzessiv zu tanzen und wurde immer euphorischer. Ich weiß noch, Stefan Bozin hat angefangen aufzulegen und ich bin einfach nur ausgerastet. Es war genau die Musik, in die ich mich gerade angefangen habe zu verlieben.
Aber das Gefühl war einfach so stark, dass ich das am nächsten Tag ihm dann auch so gesagt habe. Weil ich halt gedacht habe, okay, ich werde es mein Leben lang bereuen, wenn ich das nicht mache. Also ich werde einfach immer denken, wieso habe ich das nicht gesagt? Also ich habe nicht sofort zu ihm gesagt, hey, wir kennen uns nicht, wir haben 2 Tage miteinander gearbeitet, ich möchte mit dir mein Leben verbringen. Es war so ein bisschen, als würde ich irgendwie Heroin nehmen. Und ich habe gedacht, okay, wenn ich das jetzt nochmal mache, dann bleibe ich da so krass drauf hängen, dass ich einfach mein Leben nicht mehr auf die Reihe kriege. Weil der war halt auch so ein unfassbar grenzenloser Mensch. Der wollte halt super die intensiven Gefühle haben. Und ich glaube, so die Kombination von ihm und mir, das wäre halt einfach ultra desaströs geendet.
Dann bin ich auf jemand anders drauf und habe mich mit dem geschlagen. Und dann ist der andere nochmal auch wieder aufgestanden sogar und kam wieder auf mich zu. Und dann ging das halt so weiter, ne? Wie eine Schlägerei dann läuft. Irgendwie drehst du dich kurz um und dann habe ich den nochmal umgetreten, sodass er dann liegen geblieben ist. Und dann sind aber schon die anderen Leute irgendwie gekommen aus dem Club raus und sind halt dazwischen und haben uns irgendwie getrennt.
Man wurde gefeiert, man wurde angefeuert, Es war eine gegenseitige Euphorie, man hat sich gegenseitig in die Augen geschaut und sich einfach nur noch innerlich angeschrien, also auch hörbar angeschrien, aber man hat sich gegenseitig angeschaut und angeschrien, weil man es einfach gar nicht fassen konnte, was für einen geilen Augenblick man miteinander teilt.
Dein Herz ist irgendwie so gefühlt.
Und das ist halt das, was diese Rakete erzeugt, wo man einfach überhaupt nicht mehr weiß, wohin man fliegt, aber man den Flug sehr genießt.
Ich habe zu ihm halt gesagt, dass ich auf jeden Fall ihn nochmal treffen will und dass er das sicherlich total komisch findet, weil wir uns nicht kennen, aber ich einfach so ein intensives Gefühl gehabt habe und das so intensiv gespürt habe, dass ich das mein Leben lang bereuen werde, wenn ich das nicht mache.
Und ich habe im Wind angefangen, einfach mit dem Baum zu tanzen, indem ich halt einfach versucht habe, immer wieder den Ästen auszuweichen, bis wir so synchron liefen, dass ich die Augen geschlossen habe und keine Äste mehr berührt habe. So, also ich habe einfach ein Spiel gespielt und war mit mir selbst im Moment und hatte Spaß.
Es gibt oft Menschen, die dann so sagen, wenn sie irgendwie verliebt sind, die das dann so versuchen, so zu kontrollieren oder irgendwie so runterzudrücken. Das kann ich überhaupt nicht verstehen, weil ich meine, also das ist ja irgendwie wie Drogen nehmen, nur halt keine Drogen nehmen. Also ich kann es überhaupt nicht verstehen, dass man irgendwie versucht, das zu regulieren, weil ich finde, das ist doch geil.
Gekoppelt mit ein bisschen Alkohol getrunken und dem Angstzustand und dem ganzen Adrenalin landet meistens auch noch mehr als das, was du jetzt so im Training irgendwie machst.
Also ich weiß noch, ich lag zu Hause, ich bin dann nach Hause gefahren morgens, wir hatten natürlich ungefähr gar nicht geschlafen und ich lag in meinem Bett und ich hatte so das Gefühl, in meinem Körper ist sowas richtig Schwarzes, so richtig, ich hatte wirklich das Gefühl, so es ist sowas richtig Böses, Schwarzes in meinem Körper und ich muss das irgendwie, also ich habe da auch echt mehrere Wochen gebraucht, das irgendwie zu verarbeiten, obwohl der Sex mit dem war der Hammer, also das war wirklich voll exzessiv und super intensiv und hat total viel Spaß gemacht, aber es war irgendwie so, ja, ich hatte so das Gefühl von Kontrollverlust.
Ich war in jedem Kanal offen und durchgepustet, was halt auch was dazu geführt hat, dass ich halt gar nicht mehr nach außen kommuniziert habe, weil ich alle Antennen gefühlt an hatte.
Und dann habe ich ihn irgendwann noch zufällig in der Stadt auf dem Fahrrad getroffen. Der hat mir irgendwie so hinterhergeschrien und ich bin nur so ganz schnell mit dem Fahrrad irgendwie weitergefahren, weil ich so gedacht habe, das ist irgendwie, ey, das ist irgendwie der Teufel, so, das ist irgendwie das Heroin, ich muss hier weg. Ich muss einfach nur weg.
Ist nochmal immer wieder auf mich zugekommen und ich war immer noch die ganze Zeit diesem Tunnelblick und Marcel hat mich auch schon die ganze Zeit halt praktisch an der Brust gepackt und halt weggeschoben und weggeschoben und auch andere Leute sind noch dazugekommen, weil ich so in Rage war und so, dass ich wollte da praktisch wieder rein.
Und dann stand langsam das Ende der Fusion und unser Bus wäre gekommen und ich wollte nicht gehen. Ich bin geblieben und das habe ich damit erklärt, dass ich einfach aufgehört habe zu erklären. Ich habe einfach gesagt, ich bleibe hier.
Ich glaube, er hat am Anfang ein bisschen, er war irritiert verständlicherweise, aber hat sich glücklicherweise darauf eingelassen und ja, jetzt sind wir auch eigentlich schon seit 8 Jahren zusammen.
Da kann man ja fast von einem Happy End sprechen. Das waren die Rauschgeschichten von Philipp Luca Seifert und Jona Bevernitz.
Ja, ein Glücksfall, würde ich sagen. Also mehrere Protagonisten gefunden, die Zugang haben zu dem, was sie erlebt haben und das auch formulieren können, artikulieren können. Dann fand ich das Stück sehr gut gebaut, weil ich zunächst dachte an eine Richtung von Rausch und nach erst begriffen habe, dass es um verschiedene Rauschzustände geht. Interessant fand ich, wie die Drogengeschichten umschrieben wurden, also während die anderen Sachen relativ auf den Punkt waren. Und dann aber auch nochmal die Frage, wie führt man raus, wie führt man weiter? Das bleibt bei dem Mann, der jetzt immer noch mit dem Baum tanzt, ein bisschen offen. Ansonsten wurde das auch noch gut aufgenommen. Also ich habe da sehr gerne zugehört.
Ja, sehr starkes Stück mit einfachen Mitteln. Also man denkt immer, man muss wahnsinnig viel Kunst machen, aber manchmal besteht tatsächlich die Kunst auch darin, wie du sagst, Barbara, die richtigen Leute zu finden, die im richtigen Moment was zu sagen haben.
Ja, ich denke auch eine Frage des Zugangs. Also wenn man sich jetzt so einen Reporter vorstellt, guten Tag, Deutschlandfunk Kultur, können Sie von Ihrem Rausch erzählen, hätte man diese Art O-Töne wahrscheinlich nicht bekommen.
Und deshalb gibt es auch die Kurzstrecke, damit Sie Ihren Zugang finden zu Menschen, zu Geräuschen, zu Geschichten. Und wenn Sie uns Ihr selbst produziertes Kurzstück schicken mögen, dann können Sie das unter kurzstrecke.deutschlandradio.de. Und einen Hinweis habe ich noch bis zum 31. Juli können Sie Ihre selbstgemachten Kurzhörspiele für den Wettbewerb ARD Pinball 2019 einreichen. Infos dazu auf hörspielundfeature.de. Und damit sind wir dann bei dem Hörspiel, das ich mitgebracht habe. Fortuna, Sport, Kunst, Politik. Ein essayistisches Mini-Hörspiel von Ottmar Wagner. Gute Unterhaltung in den kommenden 20 Minuten.
Hallo? 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 Hören Sie mich? Sehr gut. Sie befinden sich im Weltinnenraum des Sports, im Südstadtstadion von Fortuna Köln.
Fortuna Köln!
Fortuna Köln! Fortuna Köln, die Südstadtlegende. Hier schlägt dein Herz.
Man sagt, der typische Kölner trägt den ersten FC Köln in der DNA.
Fortuna Köln trägt er im Herzen.
Alle, alle, alle! Fortuna FC! Wir schenken euch unsere Herzen und ihr schenkt uns den Sieg.
Fortuna Köln! Fortuna bedeutet Glück und zugleich Schicksal. Fortuna ist eine römische Göttin, ihr Attribut ein Füllhorn. Das Füllhorn ist ein Bierbecher. Der Bierbecher, das Stadionattribut der Fußballfans. Das Stadionbier von Fortuna Köln heißt Gaffel Kölsch. Gaffel ist niederdeutsch und bedeutet Gabel. Im christlichen Mitteleuropa des Frühmittelalters wurde die Gabel als Werkzeug des Teufels angesehen und daher nicht verwendet.
Anders als die Roten Teufel von Betzenberg 1929 wurde der SC Fortuna Köln erst 1948 gegründet. Von 1967 bis 2001 leitet Heinz Löhring, genannt Scheng, den Verein als Mäzen und Präsident mehr oder weniger im Alleingang. Er ist der Alleinherrscher, der Patriarch der Fortuna-Familie, er ist der Verein, er ist Fortuna. 1973 bis 1974 schafft es der Verein für ein Jahr in die erste Bundesliga. Danach spielt er 26 Jahre lang von 1974 bis 2000 in der damals neu gegründeten zweiten Bundesliga. 2001 der Absturz, die totale Insolvenz sowohl des Mäzens, Schenk Lühring, als auch des Vereins. Herumdümpeln in der Oberliga, Verbandsliga, NRW und Regionalliga. Von dort 2014 dann endlich nach sensationellen Relegationsspielen gegen Bayern München 2 der Aufstieg in die dritte Bundesliga. Damit einhergeht die Umstrukturierung und Professionalisierung des Vereins.
Dazu Stefan Gohlke, Pressesprecher der Fortuna.
Die Fortuna hat einfach sehr viele Jahre im deutschen Profifußball nicht stattgefunden, weil wir halt in dieser NRW-Liga waren, im Amateurfußball und von der Bildfläche verschwunden waren. Wir sind jetzt seit 2014 wieder im deutschen Profifußball dabei und jetzt gilt es für uns halt, im Profifußball weiter anzukommen, sich zu etablieren, vielleicht auch irgendwie eine Marke zu werden, weiter stattzufinden und dann peu à peu zu wachsen.
Was heißt das konkret?
Also wir haben einen sportlichen Ansatz, dass wir natürlich sportlich weiter wachsen wollen. Das ist uns, glaube ich, auch in den letzten Jahren gelungen, weil wir da einen sehr ehrgeizigen Trainer haben, der immer versucht, das Maximale aus der Mannschaft und aus den Spielern herauszuholen.
Und der nicht sportliche Ansatz?
Also wir haben den Ansatz gehabt, im Businessbereich erstmal zu wachsen, ein Sponsoren- oder Partnernetzwerk aufzubauen, um Einnahmen zu generieren, den Partnern aber auch gleichzeitig Mehrwerte zu bieten und so auf der unternehmerischen Seite wieder stattzufinden. Das funktioniert ganz gut. Da machen wir eine sehr gute Arbeit und eine gute Entwicklung.
Auf welcher Ebene?
Da gibt es diese Sponsoring-Ebene, aber da gibt es auch die Zuschauerebene. Also wir trennen das in B2B-Bereich und B2C-Bereich.
B2B heißt Business to Business und bezeichnet Beziehungen zwischen einem oder mehreren Unternehmen. Gleich, ob es um Güter oder Dienstleistungen geht.
Wir wollen den Partnern ein Business anbieten. Also wir bieten ihnen Werbemöglichkeiten, um ihre Unternehmensziele zu kommunizieren. Das betrifft Stadiondurchsagen, das betrifft vielleicht so einen Sponsor of the Day, dass man dem Partner quasi Möglichkeiten bietet, sich im Rahmen eines Stadionerlebnisses zu präsentieren. Gucken aber auch, dass wir Möglichkeiten finden abseits vom Spieltag, also dass wir zum Beispiel gemeinsame Veranstaltungen abhalten, wo wir unser Netzwerk einladen, zum Partner zum Beispiel, der sich dann in seiner Unternehmensumgebung präsentieren kann und sein Geschäftsmodell vorstellen kann. Das sind so Mehrwerte, die wir versuchen zu bieten.
B2C heißt Business to Consumer und steht für Kommunikations- und Geschäftsbeziehungen zwischen Unternehmen und Privatpersonen, also Kunden bzw. Konsumenten.
Während wir im B2B-Bereich schon ganz gut aufgestellt sind, ein großes Netzwerk haben und auch viele Sponsoren immer an Spieltagen begrüßen, es ist halt so, dass die Fortuna kein Zuschauerverein ist. Also dieser B2C-Bereich ist noch ein bisschen brachliegend.
Woran liegt's?
Kann halt sein, dass wir ein attraktives Spiel haben, wo wir viele Zuschauer erwarten. Die Leute haben sich aber ihre Karte nicht vorher gekauft, sondern kaufen die erst an der Tageskasse. Dann kann es sein, dass die Leute lange draußen warten müssen. Dann kann es sein, dass das Spiel vielleicht nicht optimal ist und dass es regnet. Und das führt dazu, dass die Leute mit der Fortuna nicht das beste Stadionerlebnis verbinden. Das ist so dieser B2C-Bereich. Und in dem Bereich wollen wir uns verbessern, wissen aber auch, dass man da sehr viel unternehmen muss und sich nicht sicher sein kann, was dabei herausspringt, weil so ein Stadionerlebnis von sehr vielen unterschiedlichen Faktoren abhängt.
Samstag, 14.04.2018. Heimspiel der Fortuna Köln gegen Preußen Münster. Der Teufel soll sie holen, die Preußen.
Wunderschönes Wetter in Köln. Ich freue mich riesig auf das Stadionerlebnis. Auf dem Weg dorthin mache ich mir Gedanken zum Verhältnis von Kunst und Sport. In meinem mentalen Gepäck befindet sich der Philosoph und Soziologe José Ortega y Gasset, der 1954 in einem Vortrag für den Bundestag des Deutschen Sportbundes sagt:
Sport ist kein Spaß, sondern im Gegenteil eine Anstrengung. Deswegen ist er der Bruder der Arbeit. Aber es gibt zwei Arten von Anstrengungen, die zweckgebundene und die zweckfreie. Nur die letztere ist wahrhaft schöpferisch. Nur ihr verdanken wir die menschliche Kultur. Sport treiben bedeutet Anstrengung, zweckfreie Anstrengung, Anstrengung aus reiner Freude, die den Menschen freisetzt von Zwängen und ihn so zu sich selbst zurückführt. Und darum ist Sport Kultur.
Der Musiker und Autor Thomas Kapielski, auch der befindet sich in meinem mentalen Gepäck, paraphrasiert in seinen sämtlichen Gottesbeweisen Ortega y Gasset:
Wenn Sport der Bruder der Arbeit ist, dann ist Kunst die Cousine der Arbeitslosigkeit.
Sport ist Kultur, sagt Ortega y Gasset. Der Kulturanspruch nistet sich im Körper ein, mitten im Herz.
Unser Herz schlägt für Fortuna.
Denn Fortuna, dat sind wir all he, dat bist du, bin ich,
sind wir.
Ich bin ich bin du, ich bin wir. Und ich freue mich auf das Stadionerlebnis.
14 Uhr, Anpfiff. 17. Minute, 1:0 für die Preußen durch Schwers mit der rechten Hacke. 26. Minute, 2:0 für die Preußen durch einen Linksschuss von Grimaldi. 14.45 Uhr, Halbzeitpause, 2:0. Große Enttäuschung.
Ich bin sprachlos. Nein, ich weiß nicht, was da los ist.
Friedrich Hölderlin, Hälfte des Lebens.
Weh mir.
Weh mir.
Weh mir.
Weh mir.
Weh mir.
Weh mir.
Ich gehe pinkeln, kaufe mir eine Stadionwurst und noch ein Stadionbier und treffe mich auf der VIP-Tribüne mit dem Künstler Cornel Wachter, Schöpfer der bronzenen Stadionwurst. Cornel Wachter lädt mich für den Abend zu sich nach Hause ein.
15.12.1999, zweite Bundesliga, Fortuna Köln gegen Waldhof Mannheim. Halbzeitpause, auch hier liegt die Fortuna 2:0 im Rückstand. Kurzerhand feuert der Halbgott der Fortuna, Scheng Löhring, in dieser Halbzeitpause den Fortuna-Trainer und ehemaligen Nationaltorwart Toni Schumacher. Das sorgt international für Furore. Löhrings Kommentar:
Ich als Verein musste da einfach handeln.
Der Systemtheoretiker Niklas Luhmann beschreibt die Ordnung traditioneller Gesellschaften so.
Die Idee war, dass jeder an dem Platz zu bleiben hat, an dem er geboren ist, dass er von dort aus eine differenzierte moralische, ein Pflichtenheft sozusagen zu beachten hat und dass das Ganze repräsentativ von oben nach unten formuliert wird. Und natürlich dann mit dem Überbau eines göttlichen Rechtes, wo die Rangordnung noch einmal ins Höchste und Letzte verlängert wird.
Und wie sieht das heute aus?
Heute, wenn wir heute überlegen, was eigentlich die Individuen mit der Gesellschaft verbindet, kommen wir meines Erachtens auf das Konzept der Karriere. Wir machen Karrieren. Gute oder schlechte, aufwärts oder abwärts, stagnierende, rasche, schneller als andere. Und Karrieren sind immer so, dass was wir erreicht haben, bewertet wird in Bezug auf das, was wir damit anfangen können. Sodass diese Karrierestruktur viel stärker als die alte Ordnung nicht auf Herkunft, sondern auf Zukunft gebaut ist.
15 Uhr, zweite Halbzeit, 47. Minute, Eigentor der Preußen durch Menig, nur noch 2:1. 56. Minute, 3:1 für die Preußen durch einen Linksschuss von Hoffmann. 65. Minute, 4:1 für die Preußen durch einen Linksschuss von Grimaldi. 83. Minute, 4:2 durch einen Rechtsschuss von Bender. Für die Fortuna immerhin Ergebniskosmetik. 15.45 Uhr. Das Spiel ist aus. Das fünfte verlorene Spiel in Serie. Ein Debakel. Woran lag's?
Offensichtlich ist eine Formschwäche da. Das ist jetzt das fünfte Spiel, was die verlieren.
Wir haben fünf Spiele jetzt hintereinander verloren und dann wirklich...
Irgendwie ist der Wurm einfach drin.
Beschissen.
Ja, da ging nicht viel heute.
Wir sollen laufen.
Das ist was in der Bezirksklasse, was da hinten rumläuft.
Die laufen zu wenig und die spielen zu wenig Fußball.
Das ist erschreckend.
Kommt einem so vor, als wäre ein bisschen die Luft einfach raus.
Die Luft ist raus, sag ich jetzt mal. Da geht ja überhaupt nicht.
Ich sag mal Leistungsverlust ohne Ende.
Die Mannschaft ist ja völlig desolat zurzeit.
Alles Scheiße.
Die gute Nachricht, eine Zusammenfassung des Spiels wird in der Sportschau gezeigt.
Die Sportschau ist eine riesige Marke für den Fußball mit einem Millionenpublikum.
4 Minuten, 15 Sekunden, totale überregionale Präsenz.
Das heißt, wir können im B2C-Bereich natürlich auch Botschaften, wie die Fortuna sich versteht und was die Fortuna für ein Verein ist, natürlich auch bundesweit kommunizieren und dafür vielleicht auch Zuschauer generieren. Ein Berliner kann sich theoretisch auch in die Fortuna verlieben, sagen wir mal so.
Was unterscheidet ein Unternehmen wie Fortuna Köln von dem eines Dosensuppenherstellers?
Ja, ich glaube, dass der ganz große Unterschied zwischen einem Fußballunternehmen und einem Suppenunternehmen, sage ich mal, so die Emotion ist. Und diese Emotion, die trägt man natürlich auch in seiner täglichen Arbeit mit. Also ich glaube, das ist bei einem Unternehmen, das Dosensuppen zum Beispiel herstellt, wahrscheinlich ein bisschen anders, weil es nicht so diese emotionale Verbindung oder nicht so eine starke emotionale Verbindung zu dem eigentlichen Produkt gibt. Unser Produkt ist der Fußball. Und klar könnte ich meine Dosensuppen jeden Tag essen, aber ich weiß nicht, ob ich dadurch emotional stark involviert werde.
Man kann es zumindest probieren. Wie einst der CEO von Microsoft, Steve Ballmer.
I have four words for you. I love this company. Yes!
Also unser Geschäftsführer muss sich nicht hinstellen und sagen, I love Fortuna. Ich würde mal behaupten, alle, die bei Fortuna Köln arbeiten, lieben halt auch den Fußball und sind Fußballfan von Natur aus.
Demgegenüber meint der Sportphilosoph Gunter Gebauer,
Fußball ist nur noch der Anlass für ein multimediales Freizeitvergnügen, für Unterhaltungsangebote, Verkauf von Fanartikeln, für Werbung, Erlebnisshopping. Das Geschäftsmäßige organisiert den Rahmen, in dem sich die privaten Emotionen entfalten können. Geld. Immens viel Geld ist die Bedingung dafür, dass die Vorstellungen des Publikums zu emotionalen Höchstleistungen stimuliert werden.
In der Spiegelausgabe Nummer 11 vom März diesen Jahres gibt der Fußballprofi Per Mertesacker ein Interview, das für Furore sorgt. Mertesacker, kurz vorm Karriereende, sagt, er sei müde, ausgelaugt. Der Druck habe ihn aufgefressen. Totale Erschöpfung. Denn
ich hatte so viel Glück in meinem Leben, das konnte ich nicht einfach so aufgeben.
Außerdem ging es um Geld.
Schweineviel Geld.
Nach dem Ausscheiden im Halbfinale der WM 2006 gegen Italien ist er erleichtert.
Ich weiß es noch, als wäre es heute. Ich dachte nur, es ist vorbei, es ist vorbei. Endlich ist es vorbei.
In der Sendung Markus Lanz vom 3. April meint Ewald Lienen, derzeit technischer Direktor des FC St. Pauli.
Jedes Problem, was wir haben, da gehen wir offen mit um. Dann gehen wir zum Arzt, wenn ich einen Husten habe, wenn ich eine Grippe habe. Aber wenn ich Ängste habe oder irgendeine Phobie habe, bis hin zu einer Depression, das empfinden wir als Makel. Das sind Dinge, glaube ich, wo du früher, wo dieser Druck vielleicht nicht der gleiche war. Mhm. Das war vielleicht eher ein Druck des Trainers und Druck der Situation. Aber heute hast du natürlich einen wesentlich größeren Druck. Und trotzdem bleibe ich dabei, das habe ich ja auch selbst gesagt in einem Interview, dass wir diesen Druck in der ganzen Gesellschaft haben.
Der Kulturwissenschaftler Marc Fischer konstatiert vor 10 Jahren in seinem Buch Kapitalistischer Realismus ohne Alternative, dass es notwendig sei, die wachsende Problematik von Stress und Verzweiflung in kapitalistischen Gesellschaften neu zu begreifen.
Man behandelt psychische Krankheiten, als würden sie lediglich durch ein chemisches Ungleichgewicht im neuronalen System des Individuums und oder durch ihren familiären Hintergrund verursacht. So werden psychische Probleme privatisiert und jegliche Frage nach einer gesellschaftlichen, systemischen Ursache ausgeschlossen. Falls wie Deleuze und Guattari behaupten, die Schizophrenie die äußere Grenze des Kapitalismus markiert, dann sind bipolare Störungen die zum Innenraum des Kapitalismus passenden Geisteskrankheiten. Mit seinem unaufhörlichen Boom-Bust-Zyklus ist der Kapitalismus auf fundamentale und irreduzible Weise bipolar. Er schwankt periodisch zwischen einer übertretenen Manie, der irrationalen Übertreibung eines Denkens in Blasen und dem depressiven Runterkommen.
Wir befinden uns im Weltinnenraum des Kapitals unter einer Kristallkuppel. Unter dieser Kuppel macht es keinen Unterschied, ob wir uns in der Blase des Sports oder in der Blase der Kunst oder in einer anderen Blase bewegen.
Der Soziologe Dirk Becker meint,
wir treten von einer Blase in eine andere Blase, von einem Milieu in ein anderes Milieu, von einer Szene in eine andere Szene, ohne noch irgendeine Idee des Ganzen, ja, der Vertretung von Ideen, die das Ganze hat.
Das Ganze gleicht einem Treibhaus, Occidental Island. Ein Hochleistungsvergnügungspark, ein Dauerevent, permanentes Hochdruckgebiet der Produktion von Mehrwert, Aufmerksamkeit, Selbstoptimierung, Wettbewerb, Wachstum, Innovation.
Der Ökonom und Träger des Bundesverdienstkreuzes erster Klasse, Rüdiger Pohl, sagt,
der österreichisch-amerikanische Ökonom Josef Schumpeter hat da mal den Begriff genutzt der schöpferischen Zerstörung. Zerstörung heißt, dass die alten Strukturen überwunden werden, kaputt gemacht werden durch Neues. Ich überwinde alte Strukturen durch Neues. Ich mache Innovation. Das ist eigentlich der Kern des Wachstumsprozesses.
Peu à peu zu wachsen.
Innovation und Wachstum durch schöpferische Zerstörung, das ist nicht nur das Konzept kapitalistischer Ökonomie und Kriegsführung, sondern auch das der klassischen Kunstavantgarden des 20. Jahrhunderts.
Yeah! Jawohl!
Im Weltinnenraum der Ideologie des Wachstums scheißt der Teufel auf den dicksten Haufen. Auch Kulturpolitik kann in diesem System nur noch mit kapitalistischen Mehrwerten operieren. Aufmerksamkeitsökonomien, Zuschauerzahlen, Profit. Ein System, in dem Kuratoren immer wichtiger werden, weil sie als Ideenmanager zunehmend den Künstlern die Themen diktieren und über sie, ähnlich wie Scheng Löhring über seine Fortuna, als sorgsam auszuwählende Füllmasse für ihre kulturpolitisch geforderten Events und Festivals verfügen.
Der Kunsthistoriker und Kurator Peter Weiermeier formuliert das so:
Heute haben wir leider oftmals einen Typus von Kurator, der sich selbst in den Mittelpunkt stellt und der Künstler sucht, die seine Ideen visualisieren sollen. Das löst in mir großen Zorn aus, weil es eine Reduzierung der Kunst auf Themen ist.
Das heutige Thema lautet: Wie gelingt der Spagat zwischen lokaler Identität und überregionalem bzw. internationalem Erfolg? Im Fußball wie in der freien Szene.
Keine Zeit für eine Ideologie oder Utopie einer Kunst, deren Mehrwert gerade in ihrer Marginalität liegt. Als Nische für Minderheiten, anti-utilitaristisch, verschwenderisch, eigensinnig, ohne statistisch erfassbaren Mehrwert. Keine Zeit und kein Geld für eine altgewordene Kunst unzähliger altgewordener Spinner, die nicht begreifen wollen, dass Kunst ein Unternehmen ist, die sich nie Gedanken gemacht haben über B2B und B2C und die sich deshalb weder lokal noch überregional oder international durchsetzen konnten. Selbstschuld. Der Arbeitsmarktservice nennt sowas liebevoll 50+.
50 plus. Der Körper zerfällt, jeder Körperteil macht, was er will. Die Haut juckt, die Zähne faulen, Muskelkrämpfe, der Magen rebelliert, die Gürtelrose blüht, der Darm rumort, das Gedächtnis bricht weg.
Ich sag mal Leistungsverlust ohne Ende. Leistungsverlust ohne Ende.
Weh mir.
Weh mir.
Weh mir.
Weh mir.
Weh mir.
Weh mir.
Wo nehm ich,
wenn es Winter ist,
die Blumen
und wo den Sonnenschein?
Das Wichtigste für den Performance-Künstler der Zukunft ohne Zukunft, 50 plus, ist nicht die lokale Präsenz und auch nicht der internationale Erfolg, sondern die Lesebrille.
Im Übrigen gilt, so Thomas Kapielski:
Gute Kunst setzt sich durch, weil man gut nennt, was sich durchsetzt.
Das war das Mini-Hörspiel Fortuna, Sport, Kunst, Politik von Ottmar Wagner. Sie hörten Musik von Antonio Vivaldi, Black Fuzz, die Karlauer und den Fans der Fortuna. Sie hörten Stimmen und Texte von Stefan Gohlke, Niklas Luhmann, Dirk Becker, Thomas Kapielski, Marc Fischer, Ewald Lienen, Rüdiger Pohl, Gunther Gebauer, Steve Barmer, Per Mertesacker und den Fans von Fortuna. Gesprochen haben Tamara Trojan, Ottmar Wagner und Gerhard Naujoks.
Mein besonderer Dank gilt Cornel Wachter, Michael Janowitsch und natürlich dem SC Fortuna Köln.
Man sagt, der Teufel scheißt auf den größten Haufen, egal ob die Karriere nach oben oder nach unten verläuft. Der Ball ist rund und das nächste Spiel ist immer das schwerste.
Ja, ich habe zwei Nachträge. Der eine traurig: Nach 5 Jahren dritte Liga spielt Fortuna Köln in der kommenden Saison in der 4. Liga. Der Pressesprecher hat den Verein, Stefan Gohlke, den wir gehört haben, hat den Verein Ende 2018 verlassen. Und dieses Hörspiel ist entstanden als Auftragsarbeit für das Impulse-Theater-Festival 2018. Die hatten den Schwerpunkt Akademie des Prekären zwischen Dorfplatz und Weltmarkt. Und die thematische Vorgabe war die Frage, die auch im Stück zitiert wurde: Wie gelingt der Spagat zwischen lokaler Identität und überregionalem bzw. internationalem Erfolg im Fußball wie in der freien Szene?
Ah, da ist die Dominanz des Thematischen in der Kunst natürlich sofort vorgeführt worden. Ein tolles Radioerlebnis, würde ich jetzt mal als B2C-Kunde sagen. Man hat total viel Spaß an diesen Widersprüchen, die wirklich sehr präzise gegeneinander gesetzt sind mit der Vivaldi-Musik. Und man 5 Minuten lang fragt man sich noch, was hat das jetzt eigentlich miteinander zu tun? Mit der Zeit entfaltet sich das immer weiter. Wunderbar, macht Spaß.
Ja, ich bin ganz beeindruckt, wie die Mittel beherrschen. Es ist jetzt stellenweise auch ein bisschen wie ein Feature gebaut, wie so ein richtig temporeiches, gut gemachtes Feature, also Kontrast zu dem Minimalismus in dem Stück vorher. Und wie es dann immer auch so ein bisschen drüber ist, bis hin zur Setzung der Stimmen, die immer so ein bisschen was merkwürdig
Uneigentliches haben. Das ist ganz faszinierend und geradezu virtuos gemacht. Man macht aber auch so ein bisschen was so, ich muss das eigentlich nochmal hören, habe ich jetzt wirklich alles verstanden? Mich würde interessieren, wie ihr das seht. Also man hat den Lokalschnack über Fortuna Köln und darauf ruhen diese Theoriegebäude. Und was ist eigentlich der Anschlusspunkt? Also ich habe so verstanden, der Anschlusspunkt ist, da versucht ein Hobbykickerverein sich zu professionalisieren. Und wenn man das Stichwort Professionalität hat und der Pressesprecher das so schön ausbuchstabiert, dann denkt man mal überhaupt über professionell System und dann auch über Kunst im System und Kapitalismus im Ganzen nach. Ist das so ungefähr? War das so ungefähr? Oder ist das eigentlich noch präziser, das Andocken?
Ich würde sagen, das ist es schon so ungefähr, wobei man kann sagen, dass Fortuna Köln da also ein Pass pro Toto ist. Denn insgesamt gibt es eine Krise zwischen Fans und Vereinen. Die Fans, also die C-Gruppe, empfindet zunehmend, dass sie benutzt werden, um Flächen für Bildschirmbilder zu geben in aller Welt. Das geht los mit dem ausländischen Werbebannern, die zum Teil auf Chinesisch geschrieben sind. Karten werden immer teurer. Es gibt dann auch wieder die Gegenbewegung, dass man sagt, man geht eben nicht mehr zu den Bundesliga-Vereinen, sondern zu den kleineren Vereinen. Aber wir sehen ja hier, dass sie auch nicht im freien Raum existieren können.
Naja, für mich hat das vor allem einfach Widersprüche gegeneinander gesetzt. Also diesen Anspruch auf Emotionalität und die Art, das zu verwalten, die sowohl im Fußball als auch in der Kunst als auch im normalen Leben eigentlich nicht so miteinander klarkommen. Und das ist natürlich eine Tendenz im Marketing, vor allem der kapitalistischen Sorte, aber natürlich auch in der Propaganda sonst, dass man da so Worthülsen schafft, die mit dem eigentlichen Erlebnis, wovon die ganze Zeit geredet wird, nichts zu tun haben.
Darf ich noch fragen, ob der Autor irgendwie aus dem Radiogeschäft kommt oder ob das sein Audiodebüt ist?
Also dieser Autor ist ein Performance-Künstler und Utopieforscher. Ottmar Wagner arbeitet im Bereich künstlerischer Forschung tatsächlich. Also er ist immer in diesem Grenzbereich unterwegs, häufig mit Florian Feigl zusammen. Er lebt in Wien und er hat tatsächlich 2001 für das Freispiel das Hörspiel Inventur Debil Special Radio Mix gemacht. Da hat er eine Performance ins Freispiel geholt. Insofern ist es vielleicht sein zweites Radiostück. Vielleicht hat er zwischendurch noch andere gemacht, aber das wüsste ich jetzt nicht. Ich wollte noch mal das Thema Rauscherfahrung ins Spiel bringen, denn das wird ja hier auch durchaus bedient. Und Sport, Fußball vor allem, ist eigentlich eine kollektive Rauscherfahrung. Und wer diese Rauscherfahrung, die wir heute geteilt haben, noch einmal machen möchte, auf hörspiel-und-feature.de unserer Seite ist diese Sendung noch 7 Tage nachzuhören. Und ich habe noch eine andere Information. Das war die letzte Kurzstrecke zur alten Sendezeit. Ab Juli ändern sich unsere Sendezeiten. Das Freispiel ist ab Juli immer donnerstags abends um 22.03 Uhr zu hören. Danke fürs Zuhören, sagen Barbara Gerland vom Freispiel,
Markus Gammel von der Klangkunst,
Ingo Kortkamp vom Feature
und Julia Thieke von der Wurfsendung.
Bis zu den Nachrichten bleibt uns nun noch Zeit für ein Klangkunststück. Chantal Dumas, Oscillation planétaire, Berge.